Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Das Christentum in der Türkei hat eine reiche, fast 2000-jährige Tradition. Man kann sie in der Bibel nachlesen und noch in etlichen Bauwerken bewundern. Aber natürlich leben auch heute noch Christen in der Türkei. Wie es ihnen geht und wie man ihnen helfen kann, bespreche ich jetzt mit dem zuständigen Projektreferenten bei Kirche in Not International, Reinhard Backes. Hallo, guten Morgen, Reinhard.
Guten Morgen.
Ja, Reinhard, wir sprechen in unserer Sendung nicht allzu häufig über die Türkei, nicht weil es nicht ein spannendes Land wäre, sondern ganz einfach deshalb, weil dort nur noch sehr wenige Christen leben, obwohl diese Gemeinschaft ja eine sehr große Geschichte hat. Wo liegen denn die Wurzeln der Kirche in der Türkei?
Also wir müssen, wenn wir auf die Türkei schauen, uns natürlich bewusst machen, ja, dass das Christentum vor dem Islam in diesem Teil der Welt war. Wir haben Zeugnisse davon, viele Zeugnisse davon in der Apostelgeschichte, in den Briefen des Paulus, der an die Gemeinden schreibt, in diesem Teil, in der heutigen Türkei. Und diese Städte sind natürlich noch existent. Wir sprechen von Antiochia im heutigen Osten der Türkei, Antakya genannt. Wir sprechen von Ephesus im Westen des Landes, wichtige Orte, Istanbul, heutiges Istanbul, wo wir Orte, die anders hießen, finden, die früher anders genannt wurden, wo wichtige Konzilien stattgefunden haben. Also es ist eine Fülle an historischen christlichen Städten in der Türkei vorhanden. Vielen ist das nicht bewusst. Es ist aber nicht nur das, es sind nicht nur diese Städten, die so inspirierend sind und irgendwo auch natürlich auch wunderbar zu besuchen. Es ist vor allen Dingen auch das Land, die Türkei. Für mich war das oder ist das eine Entdeckung, seitdem ich für das Land verantwortlich bin, weil man dort auch spürt, dass sehr viele Menschen eben an Spirituellem interessiert sind, nicht? Und man spürt einen Aufbruch in der Kirche und ein Interesse auch am christlichen Glauben, gerade unter jungen Menschen. Und das macht das Faszinierende an diesem Land auch.
Darüber werden wir noch sprechen, bleiben wir aber kurz in der Geschichte, denn es ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, dass es erst das angeblich so aufgeklärte 20. Jahrhundert war, das dem Christentum in der heutigen Türkei durch den Völkermord an den Armeniern und Assyrern und auch dem Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei fast ein Ende bereitet hat. Vorher war ja auf dem Gebiet der heutigen Türkei ein Viertel der Bevölkerung christlich. Reinhard, wie ist es heute? Wie viele Christen leben heute in der Türkei?
Also wir haben heute in der Türkei so 100.000, 200.000 Christen. Man kann es nicht so genau sagen. Im Vergleich mit dem, was dort war, Anfang des 20. Jahrhunderts, ich meine, schauen wir auf das Osmanische Reich, dort lebten Millionen. Du hattest erwähnt, dass natürlich durch die jüngste Entwicklung, also die Entwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts, die Entstehung der Türkei, sich vieles verändert hat. Es gab den Bevölkerungsaustausch. Das heißt, über 1 Million Christen im westlichen Teil der heutigen Türkei sind nach Griechenland ausgebürgert worden und aus Griechenland kamen ungefähr 500.000 muslimischstämmige Türken in die Türkei. Und das Osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat, nicht, dass eine gewisse Toleranz auch gegenüber den Christen hatte. Und wie gesagt, dort lebten Millionen. Und wenn die Christen dort weiter hätten leben können, wir sprechen auch von der Vertreibung und dem Genozid an den christlichen Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn all dies nicht geschehen wäre, nicht, dann wäre die Zahl der Christen natürlich heute in der Türkei bis hinauf in die Millionen. Ne? Aber das sind alles natürlich Spekulationen.
Gibt es denn heute christliche Zentren in der Türkei, wenn man davon überhaupt sprechen kann, also Menschen, also Orte, wo besonders viele Christen leben?
Also viel ist natürlich im Kontext eines Landes, das 80 Millionen Einwohner inzwischen hat. Die Türkei ist ein sehr, sehr junges Land, sehr viele junge Menschen leben dort heute. Von vielen Christen dort zu sprechen, wenn wir von 100, 200.000 sprechen, ist nicht die passende Ausdrucksweise. Natürlich ist es eine verschwindende Minderheit, aber wir finden Christen heute im Istanbul, im Westen, Izmir, Ephesus, diesen Bereich. Und dann natürlich auch entlang der Küste. Und ich hatte es schon erwähnt, in Anatolien gibt es natürlich auch Christen. Ja, so in etwa ist die Verteilung der Christen.
Du hast auf deiner letzten Reise, die ja noch nicht so lange zurückliegt, den neuen Erzbischof von Izmir, Martin Kmetek, besucht, der auch bei uns schon zu Gast war. Er ist Slowene, ist Mennonit und gilt als exzellenter Kenner des Christentums im Nahen Osten. Welche neuen Akzente möchte er setzen? Und wie sehen überhaupt die pastoralen Aktivitäten einer so kleinen Kirche aus?
Zunächst einmal, denke ich, hat Erzbischof Kmetek sehr klar erkannt, dass die Kirche sich anders präsentieren sollte. Die Christen in der Türkei werden wahrgenommen als von außen kommend, als nicht zur Türkei gehörend. Das kann man auch in gewisser Weise nachvollziehen, weil natürlich jetzt über Jahrhunderte, also christliche Armenier, Christen der Levante, also Levantiner, nicht europäisch geprägte Christen, das Bild ausgemacht haben, dass das, was das Christentum in der Türkei ist. Aber das Christentum ist natürlich Teil auch dieser Kultur. Und deswegen hat der Erzbischof beispielsweise verfügt, dass die Liturgie auf Türkisch zelebriert wird. Und nicht mehr in welchen Sprachen auch immer. Nicht Sprachen, die nicht heute zur Türkei zumindest unmittelbar gehören. Und dann hat er auch erkannt, dass es in der Türkei ein zutiefst gespaltenes Land. Ich denke, wir sehen es an den letzten Präsidentschaftswahlen, nicht, die ja sehr recht knapp ausgefallen sind. Also ich würde mal sagen 50-50 vielleicht, grob formuliert, haben wir eine Spaltung in einen eher religiösen Teil oder einen, den Präsidenten religiös muslimisch orientiert ist, unterstützenden Teil. Und einen mehr säkularen Teil. Ich würde sagen, die Türkei leidet auch unter einer Säkularisierung, wie wir sie in vielen Teilen der Welt im Moment erfahren. Und dennoch gibt es ein großes Interesse an Spiritualität, gerade unter jungen Menschen, die nach einem tiefen Sinn für das Leben oder einen tiefen Sinn des Lebens fragen und dann auch auf das Christentum stoßen, Interesse am Christentum haben. Und bei meiner Reise habe ich es erlebt, dass in den drei lateinischen Diözesen, das ist Istanbul, das ist Izmir oder Smyrna und dann Iskenderun oder ja, das ist Anatolien, nicht? Da liegt auch Antakya, also Antiochia in der Nähe. Ja, dass allein in diesen drei Diözesen, diesen lateinisch-katholischen Diözesen, wir an die fast 200 Katechumenen haben, also junge Muslime, nicht nur jung, alle Altersgruppen, aber vor allem junge Muslime, die sich auf die Taufe vorbereiten. Und daran sieht man ja schon das Interesse am Christentum.
Also all das ist möglich und du sagtest, der Bischof möchte auch dazu beitragen, dass die Kirche da wieder mehr beheimatet im Land ist. Kirche in Not ist ja bekannt dafür, immer auf die Ortskirche zu hören, auf ihre Bedürfnisse. Wie hilft denn Kirche in Not in der Türkei zur Zeit oder was ist geplant in der nahen Zukunft?
Gut, es gibt unterschiedliche Bereiche. Was ich gerade beschrieben habe, betrifft die komplette Pastoral. Da hat Kirche in Not ja generell einen Schwerpunkt, also die pastoralen Nöte aufzufangen, der Kirche, der Ortskirche in ihren pastoralen Nöten und Bedürfnissen zu helfen. Und dann kommt natürlich hinzu, uns allen ist das, denke ich, bewusst, und das war auch Grund meiner jüngsten Reise, das heißt, ja, letztes Jahr, Ende letztes Jahr, die Türkei ist ein Erdbebengebiet. Wir haben 2020 vor allen Dingen im Westen ein Erdbeben gehabt. Nicht? Jetzt hatten wir letztes Jahr, Februar 2023, ein Erdbeben im Osten des Landes. Ich war beispielsweise in Antakya, also dort, wo auch das historische Antiochia liegt. Und diese Stadt ist zu 40% zerstört. Also unglaubliche Bilder. Ich bin dort natürlich Monate später erst gewesen nach dem Erdbeben. Aber man hat gesehen, wie schon viel aufgeräumt worden ist. Und es gibt riesige Brachflächen im Land, nicht? Wo Tausende auch umgekommen sind, wo moderne Hochhäuser, also so oder 4-, 5-, 6-stöckige Häuser, also wie Kartenhäuser zusammengeklappt sind, wo es viele, viele Opfer gegeben hat. Ja, und Kirche in Not hilft natürlich auch hier, also beim Wiederaufbau oder der Reparatur von Kirchen. Nun ist es so, und da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, die katholische Kirche ist in der Türkei nicht anerkannt. Das heißt, die Besitzverhältnisse, also der Besitz von Kirchen, von Kirchengrundstücken, wird über eine nationenweite Stiftung geregelt, eine staatliche Stiftung, der diese Grundstücke zugeordnet sind. Und diese wiederum werden getragen von Stiftungen, die Kirche selbst gründet. Das macht es sehr komplex. Und das macht vor allen Dingen den Wiederaufbau sehr komplex. Die zerstörten Kirchen in Iskenderun, das sind verschiedene Kirchen, also katholisch, lateinisch-katholische Kirche und auch die griechisch-katholische Kirche, sind in Mitleidenschaft gezogen. Die katholische Kathedrale sehr stark zerstört. Es gibt noch keine Genehmigung zum Wiederaufbau. Das heißt, dort wird unsere Hilfe erst in Zukunft greifen können.
Das sagt Reinhard Backes, Projektreferent für die Türkei bei Kirche in Not International. Vielen Dank, lieber Reinhard, bis hierher. Gleich mehr von dir über dieses spannende Land. Zuvor aber ein wenig Musik zum 4. Fastensonntag. Wir hören das Letare Jerusalem. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell, wo wir uns heute mit der Türkei befassen. Mein Gast zu diesem spannenden Thema ist Reinhard Backes, der zuständige Länderreferent beim Hilfswerk Kirche in Not International. Ja, Reinhard, du hast vor der Pause schon ein wenig von den Schwierigkeiten der katholischen Kirche in der Türkei berichtet. Es gibt dort zwar faktisch Religionsfreiheit, allerdings sind die christlichen Kirchen dort rechtlich nicht anerkannt. Das heißt, sie dürfen zum Beispiel keine Bankkonten führen und keine Immobilien besitzen. Die Kirche hat aber noch ganz andere Probleme, denn immer wieder mal greifen Fanatiker Pastoren oder auch Kirchen an. Das ist zuletzt geschehen Ende Januar. Da wurde während einer heiligen Messe in der katholischen Kirche St. Maria Draperis mitten in Istanbul ein Mann getötet. Sind das aus deiner Sicht Einzelfälle oder gibt das auch ein wenig von der Stimmung gegenüber Christen in der Türkei wieder?
Ich würde sagen, das gibt sicherlich nicht die Stimmung wieder. Man kann natürlich die Taten von Extremisten nie ganz ausschließen. Ich meine, das Religiöse hat ja auch immer, ich finde, Papst Benedikt hat das mal sehr schön formuliert, die Religion hat auch immer etwas Toxisches. Es kann auch in eine falsche Richtung führen, nicht? Und das erleben wir in diesen Szenen, nicht? Ich meine, gerade der Islamismus hat natürlich auch einen politischen Hintergrund und hat politische Ziele. Ich meine, dieser Fall, der jetzt kürzlich aufgetreten ist in der Türkei, wo ein Mann getötet wurde, da ist es offenbar so gewesen, dass auch der Betroffene, also der getötet wurde, gar kein Christ war. Interessant, nicht? Ein Alevit, der sich für den Glauben interessierte und der regelmäßig in die Kirche gegangen ist zum Gottesdienst, nicht? Und der die mutmaßlichen Attentäter dort auch angesprochen hat und dadurch eben in deren Fokus getreten ist und dann haben sie ihn erschossen. Diese Gefahr wird es immer geben, nicht? Das kann man nicht ausschließen, aber ich würde nicht sagen, dass das eine Stimmung gegenüber den Christen im Land ausdrückt. Bei unserem Besuch im letzten Jahr waren wir auch zugegen bei der Einweihung einer Kirche, die erste Kirche, die in Istanbul gebaut worden ist, eine orthodoxe Kirche. Und dort war eben auch eine Woche vor uns, nicht bei der sozusagen weltlichen Einweihung der Kirche, der Präsident Erdogan zugegen. Und bei der kirchlichen Einweihung, wo wir zugegen waren, kam auch der Oppositionsführer, das heißt der Istanbuler Bürgermeister, um dort präsent zu sein. Und also das zeigt schon, dass es ein gewisses Wohlwollen auch von staatlicher Seite gegenüber der Kirche gibt.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, was Erzbischof Kmetek da versucht, nämlich die Kirche zu beheimaten. Und das ist ja auch genau oft der Vorwurf, den man den Christen macht, in der Türkei, aber auch in anderen Ländern, dass das etwas Ausländisches wäre, was ja so nicht stimmt. Hast du die Hoffnung, dass vielleicht mit mehr einheimischen Priestern, wie zum Beispiel, ich glaube, es gibt jetzt einen neuen Bischof, der gebürtiger Türke ist, dass es mit mehr solcher Menschen auch mehr Verständigung mit dem Islam geben kann, dass das Christentum insgesamt im Land anerkannter wird?
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, nicht, dass klar wird, nicht, das Christentum ist eigentlich auch vor der jetzt herrschenden Religion, dem Islam, im Land gewesen. Es betrifft viele Länder im Nahen Osten, nicht? Und dass klar wird, nicht, dass die Christen nicht Agenten, wie das häufig dann gesehen oder auch von mancher politischer Seite propagiert werden, Agenten des Westens seins, nicht? Man kann natürlich selbstverständlich die Politik des Westens im Nahen Osten, im Nahen und Mittleren Osten sehr kritisch sehen, nicht, und diskutieren, nicht, aber das fällt dann manchmal aufs Christentum zurück, aber die Christen sind Einheimische, gehören zu ihren Ländern, sind Teil dieser Länder und wollen dazu beitragen, nicht, diese Gesellschaften und Länder aufzubauen. Und das ist auch das Anliegen der Kirche, nicht, und deswegen auch diese Entscheidung, nicht, die Liturgiesprache, also Türkisch zur Liturgiesprache zu machen, was nicht heißt, dass der Gottesdienst dann auch die Liturgie auch in anderen Sprachen hier und da gefeiert werden kann und wird, aber zu betonen oder deutlich zu machen, dass eben die Kirche Teil des Landes ist und dass die Christen auch Teil Bürger dieses Landes sind und bereit sind und willens am Aufbau des Landes mitzuarbeiten. Du hattest den neuen Weihbischof von Iskenderun oder Anatolien, vom Vikariat Anatolien angesprochen, Antoine Ilgit. Er wurde im November letzten Jahres zum Weihbischof geweiht. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen für den Aufbruch der Kirche. Für unsere deutschsprachigen Hörer wird das interessant sein. Antoine Ilgit wurde in Bayern geboren. Und zwar ich habe das nachgeschaut, das ist in Hersbruck, Entschuldigung, den bayerischen Zuhörern, in Hersbruck in Bayern geboren. Ich denke, das ist im Nürnberger Land, nicht? Und er ist konvertiert, er ist katholisch geworden, ist zu den Jesuiten gegangen, hat in Italien gelebt und ist jetzt, wie gesagt, Weihbischof von Iskenderun. Und das zeigt auch ein bisschen den Aufbruch der Kirche. Aktuell hat die Erzdiözese Izmir im Westen des Landes, wozu Ephesus gehört, beispielsweise auch zwei Kandidaten, beide Konvertiten. Einer studiert im Moment in Rom und ein weiterer in Heiligenkreuz in Österreich, ein Deutsch-Türke, auch Konvertit. Also es gibt viele, viele wunderbare Dinge in der Türkei zu beobachten und das macht sehr viel Freude.
Du bist ja auch Referent für einige andere Länder des Nahen Ostens. Hat denn das, was in den vergangenen Jahren in den Nachbarländern Irak und Syrien passiert ist, auch Auswirkungen auf die Türkei gehabt? Und wenn ja, inwieweit?
Ja, sehr große. Die Türkei hat Millionen von Flüchtlingen aufgenommen. Ich meine, die Migrationspolitik ist in Deutschland ein sehr kontroverses Thema. Wir haben auch in den letzten Jahren gut, jetzt auch durch den Ukraine-Krieg natürlich auch von dieser Seite sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Vielleicht ist aber vielen nicht bewusst, wie viel die Türkei dort geleistet hat. Also sie haben Millionen von Syrern aufgenommen und auch das ist ein Politikum im Land, nicht? Bei den letzten Präsidentschaftswahlen war das ein sehr starkes Thema, nicht? Weil viele natürlich auch wünschen, dass die Syrer zurückgehen in ihr Land. Und hier ist es natürlich ist die Kirche bereit, einen Anteil zu leisten, nicht? Es gibt natürlich auch unter den Flüchtlingen viele Christen. Projekte, die wir auch immer wieder in der Vergangenheit unterstützt haben, nicht? Die Seelsorge und auch die materielle Sorge um Flüchtlinge. Und das ist auch eben ein wichtiges Thema in der Ökumene zwischen den Kirchen, nicht? Dass man gemeinsam eben auch Flüchtlingen hilft. Und ich denke, dass jetzt bei einem Besuch in Istanbul war auch ein Zusammentreffen mit Vertretern der orthodoxen Kirche, nicht? Wo das auch ein wichtiges Anliegen ist. Und das ist auch ein Anliegen von Kirche in Not, dass natürlich auch gerade die christlichen Kirchen zusammenrücken, zusammenarbeiten und einander stärken, aber auch sich beteiligen am Aufbau der Gesellschaft.
Nun ist die Türkei ja ein Land, mit dem Deutschland besondere Verbindungen hat. Einerseits natürlich, weil viele Türken und türkischstämmige Menschen bei uns in Deutschland leben. Andererseits besuchen ja auch Millionen Deutsche als Urlauber die Türkei. Worauf sollten Christen oder Menschen, die bewusst als Christen reisen, achten, wenn sie das Land besuchen?
Ja, ich denke, Christen sollten sich, ich würde es mal so allgemein formulieren, dann auch wirklich wie Christen verhalten, nicht? Also sie sollten ein gutes Beispiel geben. Ich denke, Respekt gegenüber dem Gastgeberland oder dem Reiseland zeigen, den Menschen in diesem Land gegenüber der Kultur und sich entsprechend verhalten, nicht? Und ich denke mal, Christen sollten sich auch bemühen oder ins Auge fassen, eben auch die christlichen Städten zu besuchen, nicht? Ephesus zum Beispiel, wo nach der Tradition Maria, die Gottesmutter Maria, einige Jahre gelebt hat, nicht? Es gibt dieses Haus Mariens und es gibt weitere Städte, natürlich historische Städte, die sich lohnen zu besuchen, nicht? Es gibt die Marienkirche oder Kathedrale war es sogar, von Ephesus, heute eine Ruine, die an das Konzil von Ephesus 431 erinnert. Also es gibt dort vieles zu sehen und ich denke, die Christen, die ins Land reisen als Touristen, um dieses Land kennenzulernen, können natürlich auch die örtliche Kirche unterstützen, nicht? Wenn sie zum Gottesdienst gehen oder wenn sie den einheimischen Christen begegnen.
Wir beobachten ja eigentlich im gesamten Nahen Osten eine traurige Entwicklung. Das Christentum nimmt immer mehr ab durch Auswanderung. Teilweise sind es wirtschaftliche Gründe, teilweise ist aber natürlich auch die Sicherheit nicht gewährleistet, so dass die Menschen um ihre Existenz, um ihre Familie fürchten. Wo siehst du einen Ausweg aus dieser Lage? Du hast ja mehrere Länder dort im Blick. Was ist die Basis dafür, dass das Christentum in der Türkei, aber auch im gesamten Nahen Osten erhalten bleibt oder sogar wieder aufblüht?
Also ich bin in gewisser Weise optimistisch, denn das Christentum, denke ich, ist ein wichtiges Element oder ein wichtiger Faktor in dem Bemühen um Versöhnung. Denn dieses Gebot der Nächstenliebe und des Friedensgebot ist doch ein christliches Gebot. Und wir Christen sollten das wieder mehr ins Auge fassen. Und ich meine, jetzt gerade haben wir es wieder in den Medien, nicht, dass der Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, eben aufruft zum Waffenstillstand im aktuellen Konflikt um Gaza. Das wird vielleicht überhört oder es wird nicht befolgt, aber die Christen sollten nie aufhören, sich um Frieden und Ausgleich zu bemühen. Und sie tun es ja auch in vielen Bereichen. Ich denke, wir sollten aber auch wirklich uns klar machen, wie wichtig das Gebet ist, nicht? Dass wir diese Verantwortung haben, auch hier in Deutschland, nicht? Eben für den Frieden zu beten. Der Friede kommt nicht von ungefähr und jetzt der aktuelle Konflikt, nicht nur im Nahen Osten, auch in der Ukraine, zeigt uns, wie schwer es ist, solche Konflikte zu befrieden. Und daher denke ich, ist es wichtig, immer wieder zum Gebet aufzurufen, denn hier denke ich, wird Gott letztendlich die Antwort geben und uns den Frieden geben, wenn wir darum bitten.
Das sagt Reinhard Backes, Projektreferent bei Kirche in Not International für die Türkei und für den Nahen Osten. Vielen Dank, lieber Reinhard, für dieses Gespräch und alles Gute für deine Arbeit.
Herzlichen Dank.
Wenn Sie, liebe Hörer, mehr über die Kirche in der Türkei und ihre Geschichte erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen das gleichnamige Büchlein, das bei Kirche in Not erschienen ist. Es enthält unter anderem Beiträge des Kirchenhistorikers Rudolf Grulich und des ermordeten Bischofs Luigi Padovese. Für 2,50 Euro können Sie es beziehen bei www.kircheinnot.de. Bleiben Sie dran, gleich wollen wir hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb noch an ein ganz spezielles Jubiläum erinnern. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören weiter das Magazin Weltkirche aktuell, wo wir jetzt noch ein kleines Jubiläum feiern wollen. Im März vor 20 Jahren wurde das Beichtmobil, ein zu einem rollenden Beichtstuhl umgebauter VW-Bus, auf dem Kirche in Not-Kongress Treffpunkt Weltkirche 2004 eingesegnet. Mit ihm macht das katholische Hilfswerk seitdem in der Tradition der berühmten Kapellenwagen der 50er Jahre, die als fahrende Kirchen die Sakramente und Hilfsgüter zu den vertriebenen Diaspora-Katholiken brachten, Werbung für das Sakrament der Versöhnung. Der verantwortliche Priester, Augustiner Chorherr Pater Hermann Josef Hupka, beschreibt die Idee so.
Der Gedanke war, dass man einfach die Beichte mal wieder ein bisschen aus der Nische herausholt und ins Zentrum des Geschehens stellt. Nachdem die Beichte nicht mehr so geschätzt ist in den letzten Jahren, war dann der Gedanke, dass das vielleicht doch notwendig ist, hier mal irgendwas ein bisschen zu benennen.
Aufmerksamkeit erregen, die Menschen zum Nachdenken bringen. Offen sein auch für Menschen, die nicht katholisch sind. Auch das sind Nebenwirkungen des Beichtmobils.
Ich erinnere mich, also das erste Gespräch, was überhaupt im Beichtmobil geführt worden ist, das war ein Herr, ein Muslim, der kam auch vorbei und hat es gesehen und wollte mal fragen und so. Dann haben wir uns einfach ein bisschen Zeit genommen, sind reingesessen und ich habe mich mal richtig ausfragen lassen über alles, was mit Kirche und Glauben zu tun hat.
Seit 2004 hat Pater Hermann Josef Hupka mit dem markanten Fahrzeug Zehntausende von Kilometern auf Deutschlands Straßen zurückgelegt. Auf Einladung von Pfarreien, geistlichen Gemeinschaften oder Bistümern. Oder aber er stand auf internationalen Messen, in Fußgängerzonen, auf Campingplätzen, vor Skiliften oder Kinos. Nicht immer waren ihm die Menschen gewogen. Ihm sind schon so manche flotte Sprüche oder auch Beleidigungen hinterhergerufen worden. Auch mit einem faulen Ei sei er schon beworfen worden. Im Großen und Ganzen jedoch ist die Resonanz positiv. Die Menschen schätzen es, wenn der Pater ein Klappschild mit der Aufschrift »Ich habe Zeit für Sie« aufstellt. Und sie nutzen es.
Die allgemeine Tendenz ist die, dass Zeit ja eher knapp ist und dass meistens jemand keine Zeit hat. Und von daher, wenn jemand einmal ausdrücklich Zeit hat, das kommt schon rüber. Und ich glaube, manchen Leuten tut's auch gut.
Pater Hupka hat ein offenes Ohr für alle. Und ein Zeitlimit gibt es nicht.
Es haben sich Dinge angesammelt auf der Seele, die drücken. Die kriegst du nicht mehr raus. Du hast irgendjemand vielleicht mal was vom Leben versaut. Ne? Oder du hast Leute beleidigt, die sind schon gestorben. Es ist alles Mögliche, was halt schwer auf dir liegt. und da mal drüber sprechen zu können. Und wenn dir dann auch noch jemand so von offizieller Seite sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, das kann je nachdem also auch mal ganz bedeutend werden für den einen oder anderen.
Und aus so manch zwanglosem Gespräch ist auf diese Weise dann eine sakramentale Beichte geworden, die innerlich so richtig frei macht, wie diese Dame zu berichten weiß.
Sehr gut, sehr gut. Das war nämlich eine Frage, die ich noch nie jemand stellen habe können und eine Sache, die konnte ich nie beichten und da ist mir sehr leicht gefallen.
Viele Menschen beichten heute nicht mehr, weil sie der Meinung sind, dass Gott ihnen nicht vergeben könne. Aber auch für diese hat Pater Hermann Josef einen Trost parat.
Eigentlich ist es nie zu spät, um zu beichten.
Das Beichtmobil von Kirche in Not ist 20 Jahre alt geworden. Alles Weitere hierzu und die nächsten Einsatztermine können Sie telefonisch bei Pater Hermann Josef Hupka, dem geistlichen Assistenten von Kirche in Not Deutschland, erfragen. Die Telefonnummer lautet 07254 928877. Pater Hupka wird übrigens nächste Woche dann hier bei Weltkirche aktuell Gesprächsgast sein. Bei Weltkirche aktuell geht es jetzt weiter mit dem aktuellen weltkirchlichen Geschehen. Und dazu begrüße ich wieder Tobias Lehner aus der Pressestelle von Kirche in Not. Hallo Tobias.
Hallo Volker.
Tobias, du bist Nachrichten von Übergriffen auf Christen ja mehr als gewöhnt. Was aber jetzt Ende Februar passiert ist, hat den Rahmen aber wirklich gesprengt. Kirche in Not hat in Presseaussendungen von tödlicher Gewalt gegen Christen innerhalb weniger Tage in gleich drei Ländern berichtet. Was ist passiert?
Ja, Volker, das war wirklich eine schwarze Woche, du hast es angesprochen, fast 30 Christen innerhalb weniger Tage in Burkina Faso, in Haiti und in Äthiopien ums Leben gekommen. Ich möchte kurz darauf eingehen. 25.02., der brutalste Überfall im Bistum Dore in Burkina Faso. Terroristen greifen eine Andacht an, Menschen hatten sich am Sonntag zum Gebet versammelt, mindestens 15 Menschen getötet, 12 waren sofort tot, 3 sind an ihren schweren Verletzungen gestorben. In diesem Land, wie in allen weiteren Ländern der Sahelzone, breitet sich der islamistische Terror aus. Terrorgruppen überrennen ganze Dörfer und gehen auch immer gezielter gegen Christen vor, auch wenn der Terror die gesamte Bevölkerung trifft. Ein zweiter sehr bewegender Fall ist ja leider an der Tagesordnung. Haiti am 23. Februar sind dort in der Hauptstadt Port-au-Prince 6 Ordensleute und ein Priester entführt worden. Es sind 6 Ordensmänner, die eine Schule dort betreuen. Man muss sagen, in Haiti sind Entführungen von Priestern und Ordensleuten mittlerweile an der Tagesordnung. Es herrscht blankes Chaos auf den Straßen. Banden haben dort die Herrschaft übernommen, weil das politische System dort nicht mehr funktioniert. Jetzt ganz aktuell, vor wenigen Stunden habe ich erfahren, dass auch im Laufe dieser Woche, der jetzt zurückliegenden Woche, wieder Ordensfrauen entführt worden sind, also leider an der Tagesordnung. Ja, ein dritter Fall, der war am Anfang der Fastenzeit in Äthiopien. Dort hat uns die Nachricht erreicht, dass 4 Mönche von bewaffneten Männern entführt worden sind. Sie gehörten einem äthiopisch-orthodoxen Kloster an. Äthiopien wird ja seit Jahren erschüttert von Gewalt zwischen Zentralregierung und verschiedenen ethnischen Gruppen. Auch wenn man nicht genau nachprüfen kann, welche Gruppen dahinter stehen, so kommt es doch immer wieder auch zu Übergriffen gegen Geistliche. Also eine wirklich schwarze Woche, ein Kreuzweg während der Fastenzeit. Christenverfolgung existiert und sie findet statt, mehr als wir oft meinen.
Und das greift ja gewissermaßen auch Papst Franziskus auf in den Gebetsanliegen für den Monat März. Da geht es um das Gebet für die neuen Märtyrer. Der Papst konnte natürlich noch nicht wissen, dass es diese Übergriffe gab. Ja. Aber das zeigt doch irgendwie auch, wie wichtig ihm das Anliegen ist.
Auf jeden Fall, wir haben uns sehr darüber gefreut. Es gibt auch ein schönes Video im Internet nachzusehen, Gebetsnetzwerk des Papstes, in dem viele Bilder, Aufnahmen von Kirche in Not auch verarbeitet sind. Ja, der Papst weist darauf hin, dass es heute mehr Märtyrer als zu Beginn des Christentums gibt, sagt er unter Beruf auf eine Quelle, die es wissen muss, so der Papst wörtlich. Ja, Er weist darauf hin, dass viele Menschen wegen ihres Glaubens benachteiligt werden, getötet werden, mit dem Leben bezahlen. Ja, es ist ein eindrücklicher Appell, dass kein Christ sein Leben sollte verlieren müssen, weil er seinen Glauben ausübt. Die Religionsfreiheit ist ein unveräußerliches Menschenrecht und wir sollten uns dafür einsetzen, im Gebet, aber auch in Information und Tat, genau das, was Kirche not tut. Sehr schön fand ich das Zitat von Papst Franziskus, dass er gesagt hat, der Mut der Märtyrer, das Zeugnis der Märtyrer ist ein Segen für alle. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, könnten wir in der Fastenzeit wirklich sehr gut und aktiv für verfolgte Christen auch beten.
Und das Gebet ist ja auch eine der Säulen der Arbeit von Kirche in Not. Kirche in Not hat als geistige Anregung für die Fastenzeit einen Kreuzweg der Märtyrer und Glaubenszeugen herausgegeben. Du hast ihn konzipiert und auch geschrieben. Was war die Idee dahinter?
Die Idee dahinter ist, letztlich schreiben wir bei Kirche in Not das Martyrologium der heutigen Zeit, das Verzeichnis der Märtyrer von heute. Täglich, wöchentlich erreichen uns Nachrichten von Menschen, die wegen ihres Glaubens getötet wurden. Das persönliche Beispiel spricht an, kann anspornen, bewegen und berühren. Deshalb war so der Gedanke, bei jeder Kreuzwegstation das Zeugnis eines Märtyrers von heute aus den vergangenen Jahren zu verknüpfen. Das ist top aktuell. In unserer Kreuzwegandacht sind auch die Fotos dieser Märtyrer abgedruckt, sodass man wirklich sieht, mit wem man es da zu tun hat. Das ist natürlich immer verknüpft mit einer Bibelstelle, mit einem kurzen Wechselgebet, sodass sich dieser Kreuzweg auch wirklich für das gemeinschaftliche Gebet in der Gemeinde eigne, genauso natürlich wie das persönliche. Und wir freuen uns natürlich, wenn dann auch gerade in dieser Zeit das Gedenken, das Gebet für die Märtyrer von heute, für die verfolgten Christen einfach mit hineingenommen wird. Herzliche Einladung dazu.
Und dieser Kreuzweg der Märtyrer und Glaubenszeugen ist natürlich bei Kirche in Not bestellbar. Schauen Sie im Internet nach unter www.kircheinnot.de oder rufen Sie an 089 für München 6424888 und die 0. Vielen Dank, Tobias, dass du wieder da warst und dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, einen schönen Sonntag.
Liebe Hörer von Radio Horeb, Ihnen daheim danke ich für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Das war Weltkirche aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.